Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute herzlich zu meiner neuen Folge der Podcast Lebenswert. Die Podcast für innere Balance und selbstverantwortliches Handeln. Heute ist mein Thema die Schule, die Bildung, Berufsschulausbildung und mein Gast heute ist der liebe Flo. Der Flo war Schüler bei mir 3 Jahre und hat eine tolle Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich bin ganz stolz auf mein Flöchen und arbeitet jetzt in der Geriatrie. Und ich möchte damit anfangen, meinen Hörern mal zu erzählen, wofür Schule eigentlich konzipiert wurde, nämlich um Menschen fürs System gehörig, gefügig und funktionierbar zu machen. Und wir sind Gott sei Dank gerade im Wandel dieses Systems, sodass Lernen positiver belegt ist. Aber manchmal ist es immer noch nötig, dass junge Menschen Bulimie lernen, erfahren und ganz viel Sachinhalte irgendwie zu Papier bringen müssen. Flo, hast du Erfahrungen zum Thema Bulimie lernen?
Natürlich erstmal hallo, liebe Nicole. Das Bulimie lernen ist tatsächlich ein Faktor, der im heutigen Bildungssystem sehr oft noch vertreten ist. Und gerade, ich kann mich erinnern, als ich meine Ausbildung damals angefangen habe, es war eine ungewohnte Situation und dann kam es tatsächlich in manchen Fächern, gerade in den fachspezifischen wie der Anatomie und der Physiologie, sehr oft zu vielen Bereichen, die man abdecken musste, zu viel Stoff, den man verinnerlichen musste. Und das hat alles letztendlich viel Stress natürlich auch ausgelöst. Man ist ja einem gewissen Druck untergelegen, einem gewissen Leistungsdruck, man möchte diese auch erbringen. Dann kam es tatsächlich sehr oft zu dieser Form des Lernens.
Ja. Fühlt man sich da manchmal nicht auch überfordert, wenn man so viel auswendig lernen muss, um eine gute Note zu schreiben?
Das ist tatsächlich der Fall, ja. Und vor allem, was ich persönlich gemerkt habe, der Enthusiasmus lässt auch ein bisschen nach. Das ist natürlich ganz schlecht, weil man möchte ja eigentlich schon, wie gesagt, seine Ziele erreichen. Aber wenn man sich dann vor Augen hält, jetzt muss ich nochmal, was weiß ich, die nächsten 4, 5 Seiten auch noch perfekt beherrschen, dann ist das irgendwann mit der Motivation vorbei.
Und dann kommt möglicherweise eine schlechte Note und an der Stelle sagt man dann auch, scheiße, beim nächsten Mal habe ich schon wieder Angst vor der Klausur, oder?
Es ist natürlich frustrierend, ganz eindeutig, definitiv. Es ist schade, sagen wir es, wie du schon sagst, es kommt eine schlechte Note und das Ganze ist praktisch erschüttert in dem Moment.
Mhm. Ja. Also der Mensch braucht positives Feedback, um zu wachsen, ganz wichtige Geschichte. Und insofern ist auch eine individuelle Förderung und nicht nur Lernen an Negativereignissen total wichtig und Stärken zu stärken. Und ich glaube, du hast da auch eine interessante Stelle erlebt. Du hattest so eine kleine Krise während deiner Ausbildung. Magst du davon mal kurz erzählen, was dir so passiert ist, lieber Flo?
Das ist vollkommen richtig, kann ich sehr gerne machen. Mal ein bisschen preisgeben das Ganze. Ich denke, es ist ganz wichtig zu beachten, dass man Heranwachsende unterrichtet, die sich noch komplett in ihrer eigenen Entwicklung befinden.
Und wie alt warst du damals, Flo, ganz kurz?
Damals war ich 17 beziehungsweise 18 dann geworden, ja.
Okay, was war da genau los? Sag mal die Situation, aus der du kamst, aus dem praktischen Bereich.
Da hatten wir das Problem hauptsächlich von negativem Feedback, das sich dann mit der Zeit sehr und mehr gehäuft hat.
War nicht auch der Tonfall dein Problem in der Art, wie das geäußert wurde? Und ich glaube, es war auch so, dass es ja auch oft vor Klienten, Patienten kam, dass du dich klein gemacht gefühlt hast. Kannst du dich da nochmal erinnern?
Absolut. Also das hat sich tatsächlich weiter und weiter ausgeprägt, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde praktisch gefühlt, von Patient zu Patient tatsächlich, wie du schon sagst. Das ist das nächste Problem. Es wurde sehr viel geäußert vor dem Patienten, was dich selbst einfach irgendwann unsicher werden lässt. Und das Ganze ist ausgeartet in so eine Art Mobbing, möchte ich es mal tatsächlich.
So hast du dich gefühlt.
Die Titeln, ja.
Hattest du nicht auch Angst dann einfach?
Absolut. Es war wirklich jeden Tag, du weißt, du fährst in diese Einrichtung und dir läuft sein kalter Schauer über den Rücken, weil du genau weißt, es kommt wieder irgendwas auf dich zu, du wirst wieder mit irgendetwas Unangenehmem konfrontiert, was du nicht haben möchtest.
Und die Unsicherheit wächst und wächst und du traust dir irgendwann gar nichts mehr zu, oder?
Absolut, so ist es gewesen tatsächlich. Also ich hatte nicht die Situation, ich hatte eine Frage gestellt bekommen, die eigentlich einfach zu beantworten gewesen ist, aber ich habe mich tatsächlich einfach nicht getraut, obwohl ich 100% sicher war, dass meine Antwort richtig gewesen wäre.
Das zehrt ja auch am Selbstwertgefühl und letztendlich ist es witzigerweise so belegt in der Psychologie, dass 5 Negativereignisse mindestens 20 Positivereignisse brauchen. Also man braucht 3-mal so viel mindestens Positivereignisse wie Negativereignisse, um zu wachsen. Und ich glaube, das hast du ganz gut erlebt. Es gab ja dann eine positive Wende, indem du dann in einen anderen Praktikumsbereich gekommen bist und dann deine großen Stärken, letztendlich die Empathie, die Fröhlichkeit, die Kreativität ein bisschen ausleben konntest. Erzähl doch mal bitte sowohl von der, oder fangen wir mal mit der geriatrischen Patientin an, die ist ja sehr spannend, weil du ja jetzt auch mit älteren Leuten eigentlich sehr zufrieden arbeitest.
Ja, das wäre in dem Fall die Edith gewesen. Die Edith, das war ein sehr schönes Beispiel, die wurde von Anfang an leider abgestempelt, wie es in der Geriatrie oft der Fall ist. Gerade in ihrem Bereich war das, oder in ihrem Fall war das Problem, sie war dement. Und als Demente war das immer so frei nach dem Motto, mit der kannst du nichts mehr machen. Die kapiert das nicht. Und das fand ich von Anfang an schade, weil ich dachte mir, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da was herauszuholen, da noch was hervorzubringen. Die Tage, als ich sie betreut habe, bin ich immer mehr mit ihr ins Gespräch gekommen und es hat sich nach und nach wirklich gebessert. Also sie wurde klarer im Kopf, gerade mir gegenüber, mich hat sie erkannt. Irgendwann während den Behandlungen, das war tatsächlich am Anfang etwas befremdlich, aber gleichzeitig sehr lustig, hat sie immer wieder angefangen, Kinderlieder zu singen. Und
singen ist ja nur auch deine Leidenschaft, lieber Flo.
So ist es, genau. Und ich dachte mir, das könnte man irgendwie anfangs zumindest als Gedächtnistraining vielleicht ein wenig einbringen, weil ich mir dachte, gerade diese Kinderlieder, die sie gesungen hat, hat sie perfekt drauf. Da könnte ich vielleicht mich einbringen mit neuen Kinderliedern, dass das Gehirn sozusagen wieder auf Vordermann gebracht.
Und ihr habt euch ja auch dazu bewegt, zu den Kinderliedern. Ich meine, es ist ja immer noch Bewegungstherapie letztendlich.
Absolut, letztendlich.
Und ihr hattet Spaß.
Sehr, das war wirklich der Wahnsinn.
Ich kann mich noch erinnern, wie du in diesem Zimmer saßt. Es war wirklich auch schön anzuschauen, dass du freudvoll behandelt hast. Prima. Und die zweite Klientin, die war in Herzogenaurach, glaube ich, in der Reha-Klinik. Die hatte dann einen Teilhabeansatz gefunden für sich, weil sie keinen Sinn mehr sah in dem. Und dann habt ihr einen Sinn gefunden für die Arbeit miteinander, nicht wahr?
Genau so ist es. Also man muss vielleicht dazu erwähnen, es war eine Schlaganfallpatientin und ihre rechte Körperhälfte war leider gelähmt. Allerdings hatte sie selbst ein großes Interesse an Botanik und generell ihre Leidenschaft war ihr Garten, den sie zu Hause hatte. Und da dachte ich mir, ich möchte das Ganze irgendwie einbringen letztendlich und habe mit ihr zusammen angefangen, viel zu üben, intensiv das zu trainieren. Und irgendwann haben wir es dann geschafft tatsächlich, dass sie die Bewegung mit ihrer gelähmten Seite vollführen konnte.
Um zu Blumen zu gießen.
Blumengoss, ganz genau.
Das war das Wichtigste, ja. Und es war dann überaus sinnvoll für sie, in diesen Gießprozess einzusteigen, weil sie hat darin einen Sinn gesehen, weil sie ihre Pflanzen weiter betreuen wollte.
Genau so ist es, ja.
Sehr schön, das sind positive Ansätze und eine ernsthafte Wahrnehmung des Gegenüber und die Gefühle, wie gesagt, bleiben die gleichen. Und du hast vorhin was sehr Schönes gesagt in der Vorbereitung, dass demente Menschen auch wieder ein kindliches Gemüt haben und man mit denen sehr viel Spaß haben kann. Ist es nicht schön, wenn jemand mit einem kindlichen Gemüt zu einem älteren Menschen kommt, der auch wieder ein kindliches Gemüt hat? Was macht ihr denn da so zusammen?
Es ist ganz unterschiedlich. Also man muss natürlich pro Patient erstmal herausfinden, wo kann ich ihn abholen, wo sind seine Interessen und insbesondere mit der Demenz, inwieweit ist der Patient noch klar im Kopf, erkennt auch das, was ich mit ihm mache, aber mit vielen Patienten habe ich bereits gesungen oder geschweige denn manchmal habe ich ein Instrument mitgebracht, wie zum Beispiel eine Gitarre und habe einfach einen gewissen Takt gespielt. Die Patienten haben manchmal einfach mitgesummt oder haben getanzt. Wir sind unter anderem schon viel spazieren gegangen, auch nach draußen in die Gärten, womit wir wieder bei dem Beispiel wären.
Mhm. Die Natur und die Musik.
Genau, wir haben uns verschiedene Pflanzen zum Beispiel angeguckt, ob die Patienten das zum Beispiel noch kennen, ob sie das noch wahrnehmen, ob sie das erinnert an ihre Kindheit vielleicht sogar. Das wären solche Ansätze, die man da sehr gut einbringen kann.
Die Bilder, die ich da sehe, ist das Lachen, die du mir gibst, dass man sagt, Mensch, man ist fröhlich am Lachen miteinander. Es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwas ganz Zielführendes, Sinnvolles zu machen, sondern den Menschen einfach auch Freude zu bringen. Und ich glaube, da hast du deine Passion drin gefunden. Und das stärkt dich, dass nicht nur das Kompetenzhandeln das Allerwichtigste ist im Umgang mit Menschen, sondern auch das soziale Miteinander, intakte, zehrende, gute Verbindungen zu Menschen und Menschen lachen lassen, oder?
Das ist oder meiner Erfahrung nach tatsächlich auch ein Bereich, der gerne unterschätzt wird, finde ich. Das Problem ist, in manchen Fällen hilft die tollste Technik und die tollste Herangehensweise leider gar nichts. Und gerade in der Geriatrie, gerade auch in der Neurologie manchmal ist es so, dass man einfach auf der Ebene arbeiten muss, die den Patienten interessiert, die ihn begeistert, die ihn antreibt. Und letztendlich kann da zum Beispiel ein Lächeln schon den ersten Ansatz bringen.
Gut. Vielen Dank. Das Fazit unseres heutigen Podcasts ist doch Empathie mit Menschen, sich verbunden fühlen, kreativ arbeiten und zusammen lachen, oder?
Absolut. Das Leben ist bereits ernsthaft genug, sage ich immer. Dementsprechend kann ein Lächeln nie schaden.
Super. Das macht's doch lebenswert. Ich danke dir, Flo.
Ich danke dir, Nicole.
Einen wunderschönen Tag wünsche ich meinen Hörern noch da draußen. Lasst es euch gut gehen. Lächelt mal.